Version von einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und das will ich jetzt mal vorlesen. Steht in Matthäus 24, Vers 44 bis 51. Sagt Jesus, so solltet auch ihr immer bereit sein. Denn der Menschensohn, und damit meint er sich selbst, der Menschensohn wird dann wiederkommen, wenn er es gerade nicht erwartet. Wer ist denn der treue und kluge Diener, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich dieser Diener freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seine ganze Habe übertragen. Wenn der Diener aber ein böser Mensch ist und denkt, och, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt, sich gemeinsam mit anderen Trunkenbolden betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet hat, und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind, wo das große Weinen und Zähneknirschen anfängt. In diesem Gleichnis geht es um ein wichtiges Thema in der Bibel. Es ist das Thema Rechenschaft. Jesus hat uns als Christen diese Welt anvertraut, als Menschen diese Welt und als Christen eine Aufgabe in dieser Welt anvertraut. Wir sollen in dieser Welt in seinem Namen und an seiner Stelle arbeiten. Und eines Tages wird er zurückkommen. Oder, falls das vorher passiert, wir treten vor ihn. Weiß ja nicht, ne, was zuerst passiert. Und dann wird Gott von uns Rechenschaft fordern. Das hat Jesus in vielen unterschiedlichen Gleichnissen gesagt. Zum Beispiel auch in dem Gleichnis von den unterschiedlichen Geldsummen oder Talenten, die den einzelnen Knechten anvertraut worden ist. Rechenschaft. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir werden das in zwei Schritten tun. Erstens Rechenschaft vor Gott und zweitens Rechenschaft vor Menschen. Und im zweiten Punkt schauen wir uns dann verschiedene Aspekte näher an. Also keine Drei-Punkte-Predigt heute, muss euch enttäuschen. Also Semis, ihr dürft nicht unbedingt als Vorbild nehmen bei der Predigt im Seminar dann. Aber zunächst will ich ein paar grundsätzliche Gedanken zu unserer Rechenschaft vor Gott sagen, dem ersten Gedanken. Rechenschaft vor Gott. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 12. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Nochmal. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Und Jesus hat es sogar noch etwas schärfer formuliert. Er sagt, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Ich muss gestehen, dass diese Aussage gerade mir, der ich gerne rede und viel und oft auch mal ohne nachzudenken, schon manchmal Angst gemacht hat. Was werde ich da sagen, wenn ich vor Gottes Gericht stehe? Vielleicht denkst du jetzt, aber ich meine, als Christen kommen wir doch gar nicht vor das Gericht Gottes, oder? Ich glaube, dass wir hier einem beliebten Missverständnis aufgesessen sind. Ich will es versuchen zu erklären. Wenn du Christ wirst, also wenn du ganz bewusst Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst, dann wird alle Schuld deines Lebens vergeben. Jesus ist ja dafür gestorben. Und das ist es übrigens auch, was wir im Abendmahl feiern heute, woran wir uns erinnern. Meine Schuld ist vergeben. Ich komme nicht mehr ins Gericht. Das ist die Botschaft von dem Kelch, den wir gemeinsam trinken. Wer die Vergebung von Jesus angenommen hat, kommt nicht mehr in das Gericht. Nur damit ist das Gericht Gottes über diese Welt gemeint, wenn er darüber entscheidet, wer für immer gerettet ist und wer für immer verloren ist. Jesus sagt dazu in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Frage, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst, ist also geklärt, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Übrigens, wenn du das noch nicht gemacht hast oder wenn du dir da nicht so sicher bist, dann lade ich dich ganz herzlich ein, nach dem Gottesdienst auf mich oder einen anderen Gemeindemitarbeiter zuzukommen. Wir reden gern mit dir darüber. Wir helfen dir, das festzumachen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich gesagt habe, Jesus zum Herrn deines Lebens machen. Und genau darum geht es. Er ist der Herr. Und deshalb sind wir ihm gegenüber auch verantwortlich für unser Tun. Und wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Man nennt das manchmal in der Theologie das sogenannte Preisgericht. Also nicht das Gericht, wo es um die Frage geht, gerettet oder verloren, aber ein Gericht, in dem ja auch wir stehen müssen. Wo es nicht mehr um das Ob geht, sondern um die Frage, wie du dein Leben gelebt hast in Verantwortung vor deinem Herrn. Eines Tages müssen wir Rechenschaft ablegen für unser Leben. Ich weiß, dass dieser Gedanke nicht populär ist, aber er ist entscheidend wichtig für unser geistliches Leben. Ohne diese Verantwortung vor Gott und das Wissen, dass wir einmal für unser ganzes Leben Rechenschaft geben müssen, würden wir uns geistlich nicht weiterentwickeln. Wäre geistliches Wachstum eine Nullnummer für uns? Warum soll ich denn, wenn am Ende alles egal ist, mich anstrengen? Schmidt, in diesem Buch, das wir ja miteinander bearbeiten, Marco Schmidt, er vergleicht es mit unserer Erziehung. Der schreibt, so Blick auf unsere Kindheit, wir haben unser Gemüse gegessen, unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Zähne geputzt, gebadet und uns zu einer vernünftigen Zeit schlafen gelegt, weil es Menschen gab, die uns den Auftrag gegeben und uns gefragt haben, ob wir ihn ausgeführt haben. Wenn uns niemand zur Verantwortung gezogen hätte, wären die meisten von uns mangelernährte, ungebildete, übermüdete und verschmutzte kleine Rotzlöffel geblieben. Das ist seine Wortwahl, ja. Ich mache übrigens die gleiche Erfahrung seit über 30 Jahren in meinem Beruf. Am Anfang war ich da nämlich sehr idealistisch. Ich unterrichte nur Menschen, die erstens volljährig sind, zweitens Christen sind und drittens sich für einen geistlichen Dienst ausbilden lassen wollen und jetzt könnte man sagen, und viertens dafür auch noch bezahlen. Sie sitzen also nicht gezwungenermaßen vor mir, wie das so in den allgemeinbildenden Schulen der Fall ist. Sie haben sich dafür entschieden, also müsste man doch eigentlich meinen, dass sie viel Eigeninitiative und Lernbereitschaft haben und dass sie das, was ich ihnen vermitteln möchte, gerne aufnehmen und dass sie durch gute Argumente dafür motiviert werden können, ihre Aufgaben zu erledigen und den Unterrichtsstoff zu lernen. Wie gesagt, ich war sehr idealistisch. 33 Jahre später bin ich zu der felsenfesten Überzeugung gekommen, dass kein Mensch lernt, wenn es keine Prüfungen und Tests gibt. Wenn es also keine Rechenschaft über das Gelernte gibt, lernt man nicht. Es gibt ja immer noch genug anderes zu tun, ne? Gut, vielleicht bin ich da etwas zu pessimistisch, vielleicht gibt es ihn doch, den einen Menschen, der gerne und von sich aus lernt, ohne dass er dafür irgendeinen Druck braucht. Aber ich bin ihm vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen eigentlich noch nicht begegnet. Halten wir fest, wir müssen einmal alle vor Gott Rechenschaft ablegen für unser Leben. Rechenschaft hat mit Verantwortung zu tun. Weil wir von Gott Verantwortung übertragen bekommen haben, erwartet er von uns auch Gehorsam und dann auch eine Rechenschaft für das, was wir tun sollen. Paulus sagt es so in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Noch einmal, hier geht es nicht um die Frage, ob wir gerettet sind und in den Himmel kommen. Das entscheidet sich daran, wie wir zu Jesus stehen und ob er unser Herr ist. Es geht vielmehr darum, wie wir in den Himmel kommen. Ob das gerade eben so ist, Paulus sagt mal, wie durch das Feuer hindurch. Ja? Da bleibt nichts mehr, außer ich gerettet. oder ob Gott einmal zu uns sagen wird, das hast du gut gemacht, mein treuer Knecht. Nun ist dieses Wissen über eine Rechenschaft vor Gott am Ende der Welt etwas, das ist sehr weit weg. Ja? Und solche Dinge neigen dazu, in Vergessenheit zu geraten. Nochmal aus meiner Erfahrung als Bibelschullehrer, dass ein Studierender weiß, dass am Ende der 4 Jahre Studium ein Examen steht. Das ist natürlich wichtig, klar. Aber es genügt nicht, um ihn in diesen 4 Jahren Tag für Tag zum Lernen zu motivieren. Dafür braucht es in den einzelnen Fächern Tests und Prüfungen und Hausarbeiten. Es muss also nicht nur die große Rechenschaft am Ende geben, sondern auch die kleine im Alltagsgeschäft. Und da sind wir dann bei dem zweiten Gedanken. Rechenschaft vor Menschen. Da will ich als erstes einen Punkt aufgreifen, den hat Schmidt zwar auch, aber nicht so deutlich in seinem Buch. Das ist die Gemeinde. Gott hat uns als Christen ja in eine Gemeinde hineingestellt. Es gibt Christen grundsätzlich nicht als Einzelkämpfer. Und diese Gemeinschaft von Christen, die Gemeinde, hat eine klare Aufgabe. Jeder soll da für den anderen bzw. die andere da sein. Markus Feil hat am letzten Sonntag das Bild des Leibes aufgegriffen und hat gesagt, dass es wohl kein besseres Bild dafür gibt, was Gemeinde ist. Ich stimme dem absolut zu. Im Epheserbrief, schreibt Paulus Epheser 4, 11 und 12. Und er hat die einen, und das beschreibt jetzt Gemeinde, ja, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und der Leib des Christus aufgebaut wird. Das heißt doch, dass die Verantwortlichen der Gemeinde, hier sind es Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, würden heute vermutlich sagen, die Ältesten, dass sie vor allem den Auftrag haben, die Menschen in der Gemeinde für ihren Dienst zuzurüsten. Aber nicht nur die Verantwortlichen werden angesprochen, Paulus fährt fort, Vers 15 und 16, vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jedes einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Jedes einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Luther hat übersetzt, jedes Glied unterstützt das andere. Also wir sind als Gemeinde dafür da, dass wir einander unterstützen. Und das ist das zweite Bild, das wir im Abendmahl feiern heute. Das Brot als ein Bild für die Gemeinde Gottes, für seinen Leib. Paulus sagt, das Brot, das wir brechen, das ist doch die Gemeinschaft seines Leibes. Wenn wir also gleich Abendmahl feiern, dann erstens, weil wir durch Jesus Christus die Vergebung unserer Schuld erlebt haben und zweitens, weil wir dadurch ein Teil an seinem Leib der Gemeinde geworden sind. Das sind die Bilder von Wein und Brot. Und an der Stelle muss ich jetzt einmal kurz inhalten. Ich werde gleich mit dem Thema weitermachen. Aber ich will es doch noch mal ganz klar und deutlich hier sagen. Du brauchst die Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du auch zur Gemeinde. Hier sind Menschen, die für dich verantwortlich sind und du für sie. Das ist immer gegenseitig. Und das ist etwas, was sich ganz konkret in einer Gemeinde vor Ort mit Menschen aus Fleisch und Blut verwirklichen muss. Niemand kann geistlich gesund sein und wachsen, indem er sich als Teil der weltweiten Gemeinde Jesu versteht, aber vor Ort nicht eingebunden ist. Und weil Gemeinde für unser geistliches Wachstum so wichtig ist, hat der Teufel auch ein so großes Interesse daran, uns diese Gemeinde madig zu machen. Er tut das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht, indem er uns immer wieder die Fehler unserer Gemeinde vor Augen führt. Und seid euch ganz sicher, da gibt es reichlich von. Und übrigens in jeder Gemeinde. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Gemeinde findest, die keine Fehler hat, geh bitte nicht hin, sonst ist es vorbei. Gemeinde ist immer fehlerhaft, weil sie aus Menschen besteht. Oder der Teufel schickt uns auf die Suche nach einer noch besseren Gemeinde. Man nennt das gerne Church-Hopping, so Gemeindespringen. Ich glaube, es gibt eine modernere Version dafür. Das könnte man vielleicht Church-Switching nennen. Das Hin- und Herschalten zwischen den verschiedenen Livestream-Angeboten. Entschuldigung für die Leute im Livestream, wenn ich euch jetzt mal zu nahe trete. Ganz bequem von zu Hause meint man, dass man ja alles bekommt, was man braucht, wenn man sich nur einen Online-Gottesdienst anschaut. Ich mache das auch manchmal, ja. Ist auch nichts dagegen einzuwenden, aber es kann nicht der Normalzustand bleiben. Ich will das nicht schlecht reden. Wir streamen ja auch und werden das auch in unserem neuen Gebäude von Anfang an einplanen. Dadurch erreicht man viele Menschen, die sonst nicht in den Gottesdienst gehen. Und auch den einen oder die andere, die aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können und auf die Art und Weise wenigstens teilnehmen können. Ich finde das toll. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Aber um geistlich zu wachsen, brauchst du mehr. Dafür brauchst du andere Christen live und in Farbe. Und es muss eine verbindliche Form von Gemeinschaft mit anderen Christen sein. Es muss nicht der Gottesdienst alleine sein. Und die Reduzierung auf den Gottesdienst, die wir vor Corona hatten, war auch nicht gut. Ja? Der Gottesdienst als der einzige Ort, wo Gemeinde war, das war nicht gut. Aber es ist ein Ort. Und muss eingebunden sein. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir so stark dieses neue Kleingruppenkonzept betonen und was wir gerade versuchen umzusetzen. Lass mich noch eine letzte Möglichkeit erwähnen, wie der Teufel uns daran hindern kann, wirklich verbindlich in einer Gemeinde vor Ort verankert zu sein. Das sind nämlich die anderen Menschen, die mit den komischen Ansichten und Meinungen. Und auch da gibt es in den letzten Monaten eine ganz neue Art von komischen Ansichten und Meinungen. Das sind auf der einen Seite die, die sich nicht impfen lassen und auf der anderen Seite die, die sich natürlich impfen lassen. Sind auf der einen Seite die, die die Masken für uns und Corona für eine Grippe halten oder die sich ängstlich auf der anderen Seite zu Hause verkriechen, am liebsten nur noch in einen Gottesdienst gehen wollen, wenn alle Geimpften genesen sind. Mir geht es nicht um eine Stellungnahme zu diesem Thema jetzt. Es ist sicher ein Thema, über das wir miteinander reden müssen, aber eben miteinander. Ich habe den Eindruck, dem Teufel ist hier ein Meisterstück gelungen. Wir zerstreiten uns über so eine blöde Frage, die nichts, aber auch gar nichts mit unserem geistlichen Auftrag zu tun hat. Und dann bleiben wir getrennt, statt miteinander zu ringen. Mir ist das in dieser Woche in meiner persönlichen Bibellese so bewusst geworden, dass ich hier auch selbst schuldig geworden bin. Dass meine Haltung gegenüber denen, die anders denken als ich, eine Haltung von oben herab war. Und ich bitte um Entschuldigung. Und ich möchte das ändern. Lasst uns doch unsere geistliche Schlagkraft nicht darunter leiden, dass wir in diesen Fragen unterschiedlicher Meinung sind. Lasst nicht zu, dass der Teufel diese Fragen benutzt, um uns als Christen zu trennen und dadurch geistlich uneffektiv zu machen. So, das war der Ausflug. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema Rechenschaft. Eine gute Möglichkeit, dieses Wissen um die große Rechenschaft am Ende vor Gott, das Examen unseres ganzen Lebens, in die Münze des Alltags umzusetzen, ist, dass wir voreinander hier und jetzt schon Rechenschaft ablegen. Und am besten geht das, indem wir uns einen Menschen suchen, dem wir vertrauen und dem wir erlauben, in unser Leben hineinzureden und uns in Frage zu stellen. Und Schmidt nennt das in seinem Buch einen Rechenschaftspartner. Das ist eine gute Idee. Wir wissen das alle aus eigener Erfahrung, wie wichtig sowas ist. Du hast dir vielleicht vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen, aber weißt du, wenn niemand da ist, mit dem du das zusammentust, oder der dich am Ende der Woche fragt, wo warst du denn diese Woche, ist die Couch meistens doch stärker. Also, zumindest meine Erfahrung. Und das gilt auch geistlich. Wenn du vorankommen möchtest, dann such dir einen anderen Menschen, dem du vertraust. Jemand, dem du ganz bewusst das Recht, vielleicht sogar die Pflicht erteilst, dich zu fragen, wie es dir gerade geistlich läuft bei dir. Ob du dein Vorhaben, regelmäßig in der Bibel zu lesen, auch umsetzt. Ob du ein Leben als Christ in der vergangenen Woche im Beruf deutlich hast werden lassen. ob du in den letzten Tagen wieder im Internet unterwegs warst und Pornos geschaut hast und so weiter und so weiter. Lass zu, dass da jemand ist, der dich um Rechenschaft fragt. Ein Rechenschaftspartner kann deine echte Hilfe sein. Und natürlich können diese Aufgaben auch an noch mehrere Menschen übernehmen. Manchmal ist es eine Kleingruppe, ein Hauskreis. Da kann man auch über solche Themen reden. Vielleicht nicht über alle, aber doch über einige. Man könnte ja auch die Gruppe bitten, immer mal wieder nachzufragen, wie man mit einem bestimmten Problem klarkommt. Und es gibt da keine Vorgabe, wie wir das machen. Es ist kein Muss, keine Regel, kein so hast du das zu machen. Es geht eher darum, dass du für dich einen Weg findest, Rechenschaft abzulegen. Für dein eigenes Leben, Verantwortung zu übernehmen. Und ganz wichtig auch, das ist auch nichts, was man einfordern könnte. Also die Kleingruppe kann nicht erwarten, dass du das auch machst. Ich finde es immer ganz gefährlich, wenn so eine Gruppe, so ein Gruppenzwang entsteht und da muss jeder sich äußern und auch jeder sich blank ziehen, sage ich jetzt mal. Das ist gefährlich. Das ist geistliche Manipulation. Aber erkenn den Wert und den Sinn davon und such dir jemand. Es gilt auch für den nächsten Gedanken zum Thema Rechenschaft, das ist nämlich die Beichte. Jakobus schreibt, bekennt also einander die Sünden, Jakobus 5,16. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Es geht hier im Kontext darum, dass jemand krank ist. Aber ich meine jetzt hauptsächlich diesen Gedanken, bekennt einander die Sünden, einander Sünden bekennen. Ich glaube, das ist das, was wir mit dem Begriff Beichte meinen. Das ist in unseren freikirchlichen Kreisen irgendwie nicht so üblich, darüber zu reden. Vielleicht auch als Reaktion darauf, dass es im Lauf der Kirchengeschichte oft als Pflicht verstanden wurde. Man musste eben zur Beichte gehen. Und nur allzu oft hat die Kirche und haben die in der Kirche Verantwortlichen ihre Macht dadurch ausgeweitet, dass sie die Beichte verpflichtend machten und den Beichtenden alle möglichen Strafen für ihr Vergehen aufgelegt haben. Das ist nicht gemeint hier. Beichte biblisch verstanden ist was anderes. Es geht darum, mit einem Problem, einer Sünde, mit der man nicht allein fertig wird, zu einem anderen Christen zu gehen und diese Sünde, dieses Problem gemeinsam vor Gott zu bringen. Betet füreinander, sagt Jakobus. Bei der Beichte geht es nicht um die Frage, ob meine Sünde vergeben ist. Ja, es ist manchmal gut, wenn der andere mir diese Vergebung dann auch nochmal zuspricht. Aber vergeben ist sie durch Jesus am Kreuz. Aber es kann mich belasten, immer wieder. Es kann mich gefangen nehmen innerlich. Und dann kann es sehr hilfreich sein, zu einem anderen Christen zu gehen, dem man vertraut, um ihm zu beichten. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, der Beginn der guten Werke ist das Bekennen der bösen Werke. Manche nutzen das sehr intensiv, für andere ist es etwas, was sie nur selten tun. Auch hier kann man keine Regel aufstellen, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Es ist ein Angebot für dich. Wenn du merkst, dass du mit einer bestimmten Sünde, einer bestimmten Versuchung, einem bestimmten Problem nicht alleine klarkommst, dann nutzt doch die Verheißung Gottes, dass das Gebet eines Gerechten wirksam ist und viel vermag, wie Jakobus ja sagt. Such dir jemand, um mit ihm zu beten. Nutze diese reinigende Kraft der Beichte. Vielleicht kann es auch ein Startpunkt dafür sein, dass du diesem Menschen, dem du dann gebeichtet hast, auch das Recht erteilst, immer mal wieder nachzufragen, wie es dir denn geht damit. Also Rechenschaftspartner zu werden. Eine besondere Form dieser Rechenschaft ist das Letzte, was ich noch kurz erwähnen will. Es ist die Zweierschaft. Ich muss sagen, ich habe mich mit diesem Gedanken immer schon ein wenig schwer getan. Es ist immer wieder sehr stark betont worden, Zweierschaften, wie wichtig das sind. Ja, und ich hatte da so meine eigenen, auch sehr engen Vorstellungen von solchen Zweierschaften. Zwei Menschen, die sich regelmäßig treffen und geistlich wie persönlich begleiten. Das gibt es sicher und das ist nicht verkehrt. Aber es ist vielleicht auch etwas, was nicht für jeden war. Und irgendwie war das für mich nichts, habe ich so gedacht. Sowas zu fordern, finde ich besonders schwierig. Zu sagen, du kannst geistlich nur wachsen, wenn du eine Zweierschaft hast. Das ist schwierig. Aber ein wichtiges Hilfsmittel ist es. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil es ja in der Bibel eigentlich schon klar ist, dass sie voll ist mit solchen Aussagen. Ja? Ich will noch mal ein Beispiel dafür nennen. Zum einen, wenn Jesus seine Jünger losgeschickt hat mit dem Auftrag, schickt er sie immer zu zweit. Und schon im Predigerbuch, Prediger 4, 9 bis 12, heißt es, zwei sind besser dran als einer. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt. Keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das war unser Verlobungsvers. Ich habe in der Vorbereitung ein wenig über mein Leben nachgedacht. Und dann habe ich festgestellt, doch, hatte ich eigentlich immer. Ich habe das nur nicht so genannt, Zweierschaften. Ja? In meiner Studienzeit, als ich Pastor war, hier am Seminar, es gab da immer jemanden, mit dem ich ein enges, vertrautes Verhältnis hatte und wo ich wusste, da kann ich hingehen, wenn ich ein Problem habe. Wir haben das nicht Zweierschaft genannt. Spielt auch keine Rolle, wie das heißt. Aber doch, das hat mir gut getan, habe ich festgestellt. Es hat mir geholfen, immer mal wieder Rechenschaft abzulegen. Auch mal wieder gefordert zu werden. Hör mal, was du da getan hast, das fand ich nicht gut. Ups. Und wenn du weißt, der andere meint es gut mit mir, dann kannst du sowas annehmen. War beim Seminar dann lange Zeit der Klaus. Am Ende der Predigt möchte ich dich daher einladen, sei verbindlich. Such dir einen Menschen, der in dein Leben hineinreden darf. Vielleicht nur in einem bestimmten Bereich. Oder nicht so hochoffiziell, aber ganz konkret. Jemand, bei dem du beichten kannst, wenn es notwendig ist, wenn du ein Problem allein nicht bewältigst. Jemand, der dir hilft, damit du am Ende vor Gott Rechenschaft ablegen kannst und er zu dir sagt, du bist mein treuer Knecht. Und vergiss bei all dem nicht, dass Gott für dein geistliches Wachstum die Gemeinde nutzen will. Entziehe dich der Gemeinde darum nicht. Denn auch dich will Gott ja benutzen für das geistliche Wachstum der anderen in der Gemeinde. Sein Ziel ist, dass wir alle gemeinsam immer mehr wachsen und ihm immer ähnlicher werden. Amen.